Himmel und Hölle. Besonders wenn man sich gerade auch so Fragen vor Augen führt, die man zu diesem Thema hat, möchte man am liebsten direkt anfangen, irgendwie Fragen zu beantworten oder Antworten zu finden. Wir werden aber heute bei der ersten Predigt zu diesem Thema nur indirekt über das Thema Himmel und Hölle sprechen. Warum? Weil ein anderes Thema, eine andere Frage erst einmal angesprochen werden muss, um anschließend überhaupt über Himmel und Hölle konstruktiv nachdenken zu können. Die Frage, die ich meine, lautet: Welches Vertrauen schenkst du der Bibel? Welches Vertrauen schenkst du der Bibel? Wir müssen erst einmal ganz am Anfang dieses Themas über unser Verständnis der Bibel sprechen. Denn daran, welches Vertrauen wir der Bibel schenken, wird sich entscheiden, wie sehr wir ihr im Thema Himmel und Hölle vertrauen können. Und schon letzte Woche hat Hans Henrici über die Bibel gesprochen und im ersten Moment dachte, oh, jetzt nimmt er ja schon das erste Thema der Predigtreihe vorweg. Im zweiten Moment dachte ich, Gott, es ist schön, dass du uns schon letzte Woche auf dieses Thema hingewiesen hast, uns das vor Augen geführt hast. Denn jetzt kann ja ich nochmal darauf aufbauen und vielleicht wird uns da das ein oder andere wirklich wichtig, auch in Bezug auf unsere Reihe. Und auch wenn es jetzt vielleicht unklug ist, am Anfang dieser Reihe folgende Aussage zu machen, muss ich euch sagen, besonders das Thema Hölle und Gericht ist definitiv nicht mein Lieblingsthema für eine Predigtreihe. Ich denke auch ehrlich gesagt nicht besonders gern über das Thema nach und es gab definitiv schon Predigtreihen, die ich lieber vorbereitet habe. Reihen, bei denen mir Aussagen der Bibel vielleicht besser gefallen. Themen, die mit meinen Wünschen und Vorstellungen vielleicht ein bisschen mehr übereinstimmen. Besonders das Thema Hölle und Gericht beinhaltet einerseits sehr viel Zuversicht für die Kinder Gottes, andererseits spricht die Bibel aber auch weniger schöne Punkte bei diesem Thema an. Und die Frage ist nun, welches Vertrauen schenkst du der Bibel? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können beim Thema Himmel und Hölle sagen, wir schenken der Bibel nur in bestimmten Bereichen unser vollstes Vertrauen und formen und ergänzen uns die Bereiche, die weniger unseren Wünschen entsprechen, so um, dass sie unseren Vorstellungen gleicht. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir schenken der Bibel in allen Bereichen unser Vertrauen und sehen nicht das als Wahrheit, was wir denken, sondern das, wie Gott es vorgesehen hat. Einen Weg dazwischen gibt es meiner Meinung nach nicht. Und wenn ich auch liebend gerne in manchen Bereichen die Bibel etwas umformulieren würde, ist die Frage bei Himmel und Hölle aber auch generell nicht, wie hätte ich es gern, sondern eher, wie stelle ich mich auf das ein, was Gottes Wort sagt. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Bibel nicht einfach nur als nette Floskel Wort Gottes ist, sondern dass damit tatsächlich gemeint ist, dass hinter jedem Wort der Bibel ein Gott steht, der es dort haben wollte. Und warum wir das zu Recht glauben dürfen und auch müssen, hat uns Hans Henrici letzte Woche besonders vor Augen geführt. Und ich möchte das Ganze noch ein bisschen vertiefen, konkret auch auf unsere Reihe bezogen. Und ich habe uns dafür vier Merkmale der Bibel mitgebracht, die uns den richtigen Umgang mit diesem Wort Gottes, besonders auch beim Thema Himmel und Hölle, vor Augen führen sollen. Und ich möchte mit einem ersten Merkmal beginnen, der Autorität der Bibel. Die Autorität der Bibel. Was bedeutet das, dass die Bibel Autorität hat? Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Stellt euch vor, ihr unterschreibt einen Arbeitsvertrag und in diesem Arbeitsvertrag sind eure Stunden, der Gehalt, Urlaubstage und so weiter geregelt. Und mit der Unterschrift drückt ihr aus, dass ihr mit der Einhaltung dieses Vertrags nicht nur das erfüllt, was auf diesem Stück Papier steht, sondern automatisch den Willen eures Arbeitgebers erfüllt, der euch angestellt hat, der diese Worte hat aufschreiben lassen. Die Worte im Arbeitsvertrag sind also nicht einfach nur leere Worte in Tinte auf einem Stück Papier, sondern sie drücken den Willen des Arbeitgebers aus. Und wenn ihr den Worten im Arbeitsvertrag nicht Folge leistet, leistet ihr automatisch auch nicht dem Willen eures Arbeitgebers Folge. Und Wenn ihr euch dem Arbeitgeber widersetzt, handelt ihr automatisch gegen den Arbeitsvertrag. Der Arbeitsvertrag hat eine Wichtigkeit, eine Aussagekraft, eine Autorität, weil er den Willen dessen widerspiegelt, dessen ausdrückt, der euch angestellt hat. Und dieses selbe Prinzip haben wir auch dann, wenn wir bei der Bibel von einer Autorität sprechen. Wenn wir den Worten der Bibel nicht Folge leisten, bedeutet das nicht, dass wir eben gegen ein paar aneinandergereihte Worte verstoßen hätten, sondern dass wir damit dem Willen Gottes nicht Folge geleistet haben. Noch etwas spitzer formuliert bedeutet die Autorität der Bibel, dass alle Worte in der Bibel in einer solchen Weise Worte Gottes sind, dass der Unglaube an das Wort Gottes dem Unglauben gegenüber Gott gleicht. Wenn ich also zum Beispiel der Meinung bin, dass Kapitel so und so, Vers so und so vermutlich nicht auf Gott zurückzuführen ist, die Bibel an dieser oder jener Stelle eine falsche Aussage macht, Gott nicht hinter dem steht, was da steht, sage ich automatisch, dass Gott an dieser oder jener Stelle nicht die Wahrheit sagt. Woher kommt dieses absolute Denken, diese absolute Autorität? Übertreibe ich hier? Habe ich mir hier etwas Übertriebenes ausgedacht? Nein, diesen Anspruch gibt die Bibel selber vor. Diesen Anspruch, den auch Hans Henrici letzte Woche an die Bibel gestellt hat, erhebt die Bibel selbst. Sie erhebt den Anspruch, dass hinter jedem Wort der Bibel der Wille Gottes steckt, es im Wort Gottes haben zu wollen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was ist damit gemeint? Gemeint sind einerseits alle Texte, die zu Gottes Wort gehören, andererseits aber auch die Heilige Schrift als Ganzes. Die Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort für eingegeben kann auch mit ausgehaucht übersetzt werden, mit eigenen Worten. Die Worte, die wir vor uns liegen haben, sind Gott schon mal über die Lippen gegangen. Sie haben ihren Ursprung in Gott. Und weil alle Schrift ihren Ursprung in Gott hat, hat sie absolute Autorität. Bevor ich die Frage stelle, was das nun für unsere Predigtreihe Himmel und Hölle bedeutet, möchte ich kurz darauf eingehen, was absolute Autorität nicht bedeutet. Auch wenn das Wort Gottes von Gott eingegeben ist und wir an diesen Gott glauben, bedeutet das nicht, dass wir direkt ohne Probleme alles bis ins kleinste Detail verstehen können. Denn weil Gott auch uns in so vielem überlegen ist, wird auch sein Wort manche Frage offen lassen. Autorität bedeutet nicht, dass wir automatisch mit dem Glauben an Gott alle Worte der Bibel verstehen werden. Was bedeutet aber die Autorität der Bibel für unser Thema Himmel und Hölle? Wenn wir in der Bibel über Himmel und Hölle lesen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass Gott wollte, dass wir über dieses Thema in der Bibel lesen. Und auch was wir über Himmel und Hölle lesen, wollte Gott, dass wir es lesen. Manche Bibelstelle wird uns unverständlich, unbegreiflich, zu schön, zu unbeschreiblich vorkommen. Doch egal, wie wir manche Stelle sehen, wie wir zu mancher Stelle stehen, die Bibel bleibt in erster Linie erstmal Gottes Wort und jede Stelle müssen wir als solche betrachten. Und dabei muss ich euch leider auch schon jetzt sagen, dass ich nicht jede Frage zu Himmel und Hölle mit der Bibel zufriedenstellend beantworten kann. Dafür ist dieses Thema viel zu sehr Gottes Sache, Gottes Gebiet. Doch auch wenn wir nicht alle Antworten finden werden, behält die Bibel trotzdem ihre Autorität. Denn nur weil wir etwas nicht ganz verstehen, heißt das nicht, dass die Bibel ihren Status dadurch verliert. Denn das Unverständnis in manchen Dingen liegt nicht an einem Fehler der Bibel, sondern in erster Linie an unserer Begrenztheit als Menschen. Apropos Fehler der Bibel. Dieser Gedanke führt mich zum zweiten Punkt, der Irrtumslosigkeit der Bibel. Die Irrtumslosigkeit. Was bedeutet Irrtumslosigkeit? Irrtumslosigkeit bedeutet, dass jemand in allem, was er sagt, die Wahrheit sagt. Und Irrtumslosigkeit finden wir eigentlich kaum noch auf der Welt. Wenn wir Nachrichten hören, können wir nicht sicher sagen, dass in allem die Wahrheit gesagt wird, auch wenn wir immer davon ausgehen wollen. Wenn wir mit anderen reden, kann man nicht immer zu 100% sagen, dass alles der Wahrheit entspricht. Wenn ich predige, ist es natürlich mein Wunsch, immer die Wahrheit zu sagen. Aber ob das, was ich sage, stimmt, kann man letztendlich nur anhand der Bibel mit Sicherheit sagen. Warum? Weil die Bibel in allem, was sie sagt, die Wahrheit sagt. Auf diese Grundlage können wir vertrauen, auch weil die Bibel selbst diese Grundlage wieder bestätigt. In Psalm 12, Vers 7 lesen wir, die Worte des Herrn sind lauter, also reiner wie Silber. Im Tiegel geschmolzen, geläutert oder gereinigt 7-mal. Dieser Vers will uns sagen, dass Gottes Wort nicht nur grob zusammengewürfelt ist, sondern von Gott höchstpersönlich geführt wurde, bewacht wurde und so zusammengestellt wurde, dass der Inhalt der Bibel keinen Irrtum, keinen Fehler aufweist. Was bedeutet Irrtumslosigkeit nicht? Irrtumslosigkeit bedeutet nicht, dass der Leser sich nicht irren könnte. Ich merke immer wieder, dass ich Dinge in der Bibel bisher falsch verstanden habe. Oder dass ich vielleicht nicht ganz falsch lag, aber in Wahrheit die Aussage noch viel tiefer ist, als ich es dachte. Irrtumslosigkeit bedeutet nicht, dass ich mich als Leser in meiner Meinung nicht irren könnte. Ich kann mich als Mensch in meiner Auslegung irren und muss mich immer wieder korrigieren lassen. Was bedeutet Irrtumslosigkeit noch nicht? Irrtumslosigkeit bedeutet auch nicht, dass man in allem einer Meinung sein muss. Obwohl die Bibel mich nicht anlügt, hält sie die Möglichkeit für unterschiedliche Meinungen offen. Man kann zu einem Thema unterschiedlicher Meinung sein und dennoch darauf vertrauen, dass sich die Bibel nicht irrt. Wichtig dabei ist, dass unsere Meinungen mit den Worten der Bibel unterstützt, belegt werden müssen. Denn was die Bibel nicht zulässt, ist eine Meinung als richtig anzuerkennen, die der Bibel klar widerspricht. Denn die Bibel ist irrtumslos. Sie irrt sich nicht. Was heißt das nun für unser Thema Himmel und Hölle, dass die Bibel irrtumslos ist? Auch wenn uns manches in Bezug auf Himmel und Hölle unverständlich erscheinen wird, belügt uns die Bibel nicht. Und hier sind wir auch wieder ein Stück weit bei der Autorität. Wenn wir der Meinung sind, dass die Bibel in manchen Punkten lügt und nicht die Wahrheit sagt, zweifeln wir damit die Autorität der Bibel und Gottes Autorität an. Es kann außerdem sein, dass uns die Irrtumslosigkeit der Bibel aufzeigen wird, dass wir uns im Thema Himmel und Hölle vielleicht an der einen oder anderen Stelle in unserer Meinung geirrt haben. Manche Wahrheit der Bibel wird uns vermutlich nochmal neu vor Augen kommen, uns prägen, uns korrigieren. Und das ist gut so, denn am Ende ist es doch unser Ziel, dass wir das glauben, was Gottes Wort uns sagt und nicht das, was unserer Meinung nach richtig sein könnte. Kommen wir zum vorletzten Punkt, der Genügsamkeit der Bibel. Die Genügsamkeit der Bibel. Was heißt das? Genügsamkeit klingt erstmal danach, als wäre Gott geizig gewesen bei dem, was er überliefert hat. Doch ich meine was anderes damit. Genügsamkeit der Bibel ist das, was uns immer mal wieder in Bezug auf die Bibel zu schaffen macht. Denn in einigen Momenten würden wir uns doch zu einem bestimmten Thema der Bibel noch mehr und noch klarere Bibelstellen wünschen. Doch die Bibel liefert sie nicht immer. Weil Gott uns damit ärgern und belasten will, weil er geizig ist. Nein, wenn wir von der Genügsamkeit in Bezug auf die Bibel sprechen, dann bedeutet das, dass das, was wir in der Bibel an Infos und Aussagen vor uns haben, genug ist, um auf der Erde ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Gott hält uns nichts zurück, was wir eigentlich wissen müssten, um so zu leben, dass es ihn ehrt. Das, was wir lesen können, ist alles, was wir brauchen, von dem Gott wollte, dass wir es lesen können. Und diese Annahme bestätigt uns die Bibel beispielsweise in Sprüche 30, 5 und 6. Dort heißt es, alle Reden sind geläutert, hatten wir vorhin schon mal, oder gereinigt. Gott ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nichts zu seinem Wort hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Dieser Vers will uns sagen, dass das Wort Gottes, zusammengestellt, wie wir es vor uns haben, genug ist. Und auch wenn wahrscheinlich niemand von uns jetzt hergehen würde, Verse schreibt und darauf beharrt, dass diese jetzt noch in die Bibel dazukommen, stehen wir trotzdem manchmal in der Gefahr, die Bibel nicht als genug anzunehmen. Hans Henrizia hat letzte Woche von Menschen gesprochen, die durch das Studium anderer Schriften mehr und mehr den Eindruck bekommen haben, dass die Bibel eben kein vollstes Vertrauen gegeben werden kann. Es gibt unzählige Bücher, die auch in Bezug auf Himmel und Hölle der Bibel eine Autorität absprechen wollen und darstellen, dass es eben nicht reicht, dass wir in der Bibel, was wir in der Bibel zu diesem Thema lesen. Doch ich möchte nochmal betonen, die erste Autorität muss immer die Bibel bleiben. Dabei heißt Genügsamkeit der Bibel nicht, dass man keine anderen Bücher oder keine Meinungen zu Rate ziehen darf, um die Bibel besser zu verstehen. Ich komme nicht drum rum, mir beim Thema Himmel und Hölle noch von anderen Quellen Hilfe zu holen, um die Bibel besser zu verstehen. Doch diese Zusätze müssen Hilfsmittel bleiben und dürfen nie dazu führen, dass sie uns die Autorität der Bibel ausreden. Wenn das der Fall ist, müssen wir unbedingt hellhörig werden, denn egal was andere über die Bibel sagen werden, sie wird ihren Status der Autorität, der Irrtumslosigkeit und der Genügsamkeit nicht verlieren können, weil Gott selbst seine Autorität, seine Irrtumslosigkeit und Genügsamkeit nicht verlieren wird. Wir müssen beim Thema Himmel und Hölle daran festhalten, dass die Bibel das Wichtigste, was wir wissen müssen, bereits gesagt hat. Und wenn wir etwas von der Bibel her nicht vollständig beantworten können, dann dürfen wir getrost damit Frieden finden, denn von Gottes Seite aus ist in der Bibel alles gesagt, was zum Thema Himmel und Hölle gesagt werden muss und für uns und unser Leben auf der Erde wichtig ist. Und so bin ich beim letzten Punkt angekommen, dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist als Werkzeug. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir bereits mehr über Gott, sein Wort, auch über Himmel und Hölle wissen als manch anderer. Manchmal kommen wir uns in Themen der Bibel so unwissend vor. Dabei können wir durch Gottes Geist schon viel mehr verstehen als diejenigen, die Gott und damit seinen Geist nicht im Herzen tragen. Ich lese uns hierzu Verse aus 1. Korinther 2, Verse 10 bis 12. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis, gemeint ist die frohe Botschaft, das Evangelium, durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Erst durch Gottes Geist können wir verstehen, dass dieses Buch wirklich was mit unserem Leben zu tun hat. Bibel verstehen, Themen verstehen, Antworten finden, Veränderung erleben. All das wollen wir bei dieser Reise durch das Thema Himmel und Hölle irgendwo lernen oder abdecken. Doch ohne die Kraft, die Führung, die Veränderung des Heiligen Geistes werden wir die Bibel nicht lieben lernen, sie nicht verstehen, das Thema Himmel und Hölle falsch verstehen und keine Veränderung erleben. Und besonders beim Thema Himmel und Hölle sind wir besonders auf Gottes Geist angewiesen. Denn das Thema Himmel und Hölle ist nicht einfach nur ein theologisches Thema, bei dem wir uns Worte Gottes anschauen, um uns dann einfach mal wieder eine Meinung zu bilden. Nein, Himmel und Hölle ist immer auch ein persönliches und damit ein seelsorgerliches Thema. Ein Thema, was etwas mit uns macht, was unser Leben und unsere Mitmenschen ganz konkret betrifft. Dieses Thema bewegt uns. Und ich hoffe, dass uns diese Predigten näher zu Gott hinbewegen. Dass das geschieht, liegt aber nur in einem klitzekleinen Teil in meiner Hand. Ich kann euch anhand der Bibel dieses Thema verständlicher machen. Dass dadurch aber auch das Vertrauen, die Liebe, die Sehnsucht zu Gott wächst, das liegt nicht in meiner Hand. Dafür brauchst du den Heiligen Geist, durch den uns Gott zu sich ziehen möchte. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes, der uns hilft, nicht nur die Bibel zu verstehen, sondern dann auch die richtigen Schlüsse für unser Leben mit Gott zu ziehen, wird diese Reihe keinen Sinn machen. Und so wünsche ich mir so sehr, dass diese Reihe dazu dient, dass eure Liebe und Sehnsucht zu Gott wächst. Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir dieses Thema besser verstehen. Doch das Ziel ist nicht einfach nur eine Meinung zu entwickeln, sondern in der Liebe zu Gott und seinem Wort zu wachsen. Und diesen Wunsch kann euch nur Gott selber erfüllen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen und auch darum bitten, vor jeder Predigt über dieses Thema Gott darum zu bitten, dass er seinen Geist in euch und auch in mir gebraucht, um aus der Predigt, aus der Reihe die richtigen Schlüsse für unser Leben zu ziehen. Und das möchte ich jetzt auch ganz konkret tun. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und ich danke dir, dass du uns eine Beziehung anbietest, die nicht ohne Fundament ist, sondern die wir auf einer Grundlage aufbauen dürfen. Nämlich auf der Grundlage, dass du uns die Wahrheit sagst. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, um zu wachsen, um zu lernen und um in der Liebe zu dir besonders vorwärts zu gehen, Herr. Und Herr Jesus, du hast uns ein Thema aufs Herz gelegt, wo du dir wünschst, dass wir darüber nachdenken. Herr, es gibt so viele Themen in der Bibel, die wir am liebsten beiseite legen wollen würden oder die uns einfach zu komplex erscheinen. Aber auch sie sind Teil deines Wortes und du wünschst dir, dass wir uns darüber austauschen und dass wir darüber nachdenken. Und Herr, das wollen wir tun in den nächsten Wochen. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Geist ja wirklich wichtig machst in dieser Zeit. Dass du jedem von uns begegnest, an der Stelle, wo er im Moment in Bezug auf diese Thematik steht. Herr, und ich wünsche mir, dass wir durch die kommenden Predigten ein Stück weit vorangehen können. Nicht nur in der Kenntnis über dieses Thema, sondern besonders in der Liebe zu dir. Herr, das ist unser größter Wunsch, dass unser Leben dich ehrt. Und so möchte ich dich bitten, dass auch das Nachdenken über das Thema Himmel und Hölle dazu führt, dass wir dich ehren, dass unser Leben weiter wächst in der Beziehung zu dir, dass wir mehr verstehen, wie du tickst und dadurch auch ja, in der Beziehung zu dir einfach wachsen. Heiliger Geist, bitte erfüll du uns. Hilf uns, die richtigen Gedanken, die richtigen Worte zu finden. Hilf uns als Gemeinde zu wachsen, um besonders auch ja, diejenigen auf deine Liebe hinzuweisen, die mit dem Glauben an dich ihre Schwierigkeiten haben. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du bei uns bist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen und möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Herr, nur du kennst unser Innerstes wirklich und nur du weißt, was wir brauchen. Ganz konkret für diesen Tag, aber auch für das, was vor uns liegt. Herr, nur du kannst unser Herz wirklich erfüllen. Mit Sinn, mit Freude, mit Frieden. Und so möchte ich dich bitten, dass du zu uns kommst und unsere Herzen bewegst. Und es segne und behüte uns, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige. Der Vater, der diese Welt gemacht hat und in seinen Händen hält. Der Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, zu zeigen, dass wir geliebte und erlöste Kinder Gottes sind. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.